Deutschlandfunk Kultur. Die Reportage.
Heute mit Eberhard Schade. Mein Großonkel war Getreidekaufmann und konnte deshalb nie im Sommer während der Ernte in den Urlaub fahren. Danach ist er immer zur Kur gefahren, in den Schwarzwald nach Badenweiler. Und als ich ihn als Teenager mal dort besucht habe, kam ich aus dem Staunen gar nicht mehr raus. Großherzogliche Palais, stilvolle Jugendstilhäuser, Parkanlagen mit Mammutbäumen und asiatischen Ziergräsern und dazu natürlich gesundes Thermalwasser, das Körper, Geist und Seele gut tut. Und alles von der Kasse bezahlt. Viele Kurorte erlebten damals ihre zweite Blüte, bis die Krankenkassen in den 90er Jahren den Geldhahn zudrehten. Und dann? Tom Noga hat für seine Reportage drei Kurorte abgeklappert. Seine Geschichte beginnt in Spa, der Mutter aller Heilbäder.
Wir sind in diese Pouhon Pierre le Grand, Peter der Groß, ein uralter Brunnen von Spa. Und man kann diese eisenaltische Wasser trinken.
Das Wasser schmeckt in der Tat nach Eisen, sehr stark sogar, und im Abgang nach Schwefel, das muss man mögen, aber es ist gesund, beharrt Gaëtan.
Persönlich trinke ich beinahe 1,5 bis 2 Liter pro Tag. Ich fühle mich sehr wohl und ich bin 62.
Sein Alter sieht man Gaëtan nicht an. Er ist schlank, mit verschmitztem Gesichtsausdruck. Die Glatze kommt auch bei Männern in jüngeren Jahren vor. Gaëtan Plain ist Künstler und Stadtführer und vor allem Spadois, aufgewachsen und wohnhaft in Spa, dem legendärsten aller Kurorte Europas. Spa liegt in der Wallonie, dem französischsprachigen Teil Belgiens, in einem Talkessel, malerisch umgeben von den bewaldeten Hügeln des Hohen Venn. Von Brüssel, Luxemburg und Köln ist man mit dem Auto jeweils in 1,5 Stunden hier, von den belgischen Kanalhäfen in gut 2. Von Moskau aber ist Spa sehr weit weg. Heute. Und erst recht, als Peter der Große das Heilbad besuchte. Der russische Zar war Ende des 17. Jahrhunderts inkognito durch Westeuropa gereist. Sein Ziel? Russland aus der Rückständigkeit zu befreien. Im Jahr 1716 brach er erneut auf. Er besuchte verschiedene Königshöfe, um Allianzen zu schmieden und sein Land ins europäische Staatensystem einzubinden.
Peter der Groß, er kommt hier in 1717. Seine Erz Areskin hat hier empfohlen, diese Wasser zu trinken. Spa war eine ganz kleine Stadt mit einigen Strohhäusern und kein großes Palais. Die Leute leben hier ohne Protokoll, sehr einfach. Peter der Groß bleibt beinahe 5 Wochen in Spa, was ist sehr viel.
300 mineralhaltige Quellen gibt es im Umland von Spa, 7 in der Stadt selbst. Diesen Quellen verdankt Spa seinen Namen, darin sind sich Sprachforscher einig. Über Kurgäste aus Großbritannien hat der Begriff Spa dann Eingang in die englische Sprache gefunden. Erst als Wort für Heilbad, heute auch für Wellness-Einrichtungen.
Spa, dieses Wort kommt wirklich von dieser Stadt, das ist nicht so arrogant.
Das Zentrum von Spa bildet das alte Kurbad, ein wuchtiger Sandsteinbau aus dem Jahr 1880 mit toskanischen Säulen und Abbildern römischer Götter. Daneben das Casino, das älteste der Welt, erbaut im Jahr 1763. Gegenüber der Parc de Sitter. Er wird zurzeit umgebaut. Darunter entsteht ein Parkhaus. Früher pflegten sich die Bobelins, wie die Kurgäste im Spa genannt werden, um 19 Uhr im Park zu treffen, um in den Wandelgängen von Pavillon zu Pavillon zu flanieren.
Die Blütenzeit für die Kurort, ein bisschen überall in Europa, ist mehr die 1900, eine Epoche merveilleuse.
Komponisten wie Jacques Offenbach und Giacomo Meyerbeer kurten hier. Britische Politiker wie Disraeli und Wellington, französische Schriftsteller wie Alexandre Dumas und Victor Hugo. Außerdem Banker und viele gekrönte Häupter.
Das war politiklich korrekt, nicht zu reden über Politik. Wir werden reden über verschiedene Dinge, aber nicht über was ist gefährlich, entweder in Politik oder Moral oder Religion.
Auch Wilhelm II. War hier, allerdings nicht als Kurgast. In den letzten Monaten des Ersten Weltkriegs befand sich das große Hauptquartier des deutschen Heeres in Spa. Von Spa aus ging der letzte deutsche Kaiser ins Exil in die Niederlande. Vom Parc des Sitteurs führen zwei gläserne Aufzüge auf einen Hügel. Sie verbinden das Zentrum von Spa mit der neuen Therme, einem Bau aus Glas und Beton, die über dem Ort thront. In einem der beiden Lifte zwei Kurgäste in weißen Bademänteln. Gérard Dubois mit seiner Frau Hélène. Den Vormittag haben sie in der Therme verbracht. Nun geht es zum Ausruhen auf ihr Hotelzimmer.
Ja, ja, I stay in Spa. I work all over the world. I must.
Wir übernachten hier. Ich bin beruflich viel unterwegs. In Spa kann man gut runterkommen. Hier ist alles viel gemächlicher.
Very slow.
Oben auf dem Hügel wartet Séverine Philippin. Sie leitet die Therme. Vor 20, 30 Jahren hätte sie den Titel Kurdirektorin getragen. Damals erlebte Spa eine zweite Blüte, wie viele Kurorte in Deutschland auch. Die Krankenkassen genehmigten ihren Versicherten freigebig Auszeiten vom Arbeitsalltag in Form von Kuren. Spa wurde zum Heilbad für die Massen mit 10.000 Gästen im Jahr, die 2, 3, manchmal 4 Wochen blieben. Bis die Krankenkassen in den 90er Jahren des 20. Jahrhunderts begannen, den Geldhahn zuzudrehen.
The thermalism, as we knew it before, had to convert into well-being thermalism. So we still.
Damit musste sich die Art des Thermalbadens ändern in Richtung Wellness. Bei uns gibt es immer noch dieselben Anwendungen wie vor 150 Jahren, in denselben Kupferwannen wie damals. Aber wir haben unser Angebot erweitert um Schönheitsbehandlungen und verschiedene Massagen. Also um Dinge, die Menschen wünschen, wenn sie die Behandlung schon aus der eigenen Tasche zahlen müssen.
Séverine Philippin führt durchs Thermalbad, vorbei an Becken und Whirlpools, die unterschiedliche Temperaturen aufweisen und einen je eigenen Gehalt an Mineralien. Das Bad wirkt austauschbar. Es könnte überall in Europa stehen und ist ein Erfolg. Es zieht pro Jahr mehr als 190.000 Badegäste an, überwiegend Tagesbesucher. Nur 5% der Touristen übernachten in Spa, selten länger als von einem Tag auf den anderen. Einerseits schade, sagt Séverine Philippin. Andererseits hat die Therme Spa gerettet. 17 Millionen Euro hat sich die Stadt den Bau kosten lassen. Gegen massiven Widerstand der Bevölkerung.
People from Spa are very conservative, but this is the kind of reaction we have for.
Die Menschen in Spa sind sehr konservativ. Das hat sich nicht nur bei der Entscheidung für oder gegen das Thermalbad gezeigt. Es zeigt sich auch immer wieder im Verhältnis zum Tourismus im Allgemeinen. Die Leute wollen zwar, dass Besucher kommen, aber nicht zu viele. Sie wollen, dass Spa eine ruhige kleine Stadt bleibt. Andererseits verdanken wir dem Tourismus unsere Dynamik. Wir haben viele Restaurants, viele Events und viele Jobs, viel mehr als andere Städte mit gerade mal 10.000 Einwohnern. Andere Städte dieser Größe kämpfen ums Überleben. Sie leiden unter Bevölkerungsschwund.
Spas Altstadt ist geprägt von dreistöckigen Backsteinbauten mit hölzernen Kassettenfenstern und schmiedeeisernen Balkonen. Die meisten waren einmal Hotels. Auch das Rathaus war einmal ein Hotel, das Hôtel de Ville. Eine knarzende Holztreppe führt hinauf. Auf dem Treppenabsatz Möbel von einst, eine Chaiselongue, ein samtbezogenes Sofa. Fein gedrechselte Stühle. Nicht aus, sondern abgestellt, als wüsste man nicht, wohin damit. Unterm Dach sitzt Anne Pirard. Sie ist Stadträtin und als solche zuständig für die Zukunftsbars. als von der UNESCO anerkanntes Weltkulturerbe.
Die Idee ist schon vor vielen Jahren entstanden, im Jahr 2006. Sie kam ursprünglich aus der Bürgerschaft. Die Stadt und die Region Wallonien sind erst später mit eingestiegen. Wir als Stadt haben die Federführung übernommen und bald festgestellt, dass auch andere Kurbäder daran arbeiten, als Weltkulturerbe anerkannt zu werden. Die jeweiligen Bürgermeister haben sich getroffen und beschlossen, das Projekt gemeinsam zu verfolgen.
Daraus ist ein Verbund von 11 Kurbädern in 7 Ländern entstanden. The Great Spas of Europe. Mit dabei sind Vichy in Frankreich, Karlsbad in der Tschechischen Republik, Montecatini-Therme in Italien und Bad Ems und Baden-Baden in Deutschland. Die Bewerbung ist im März eingereicht worden. Für den Herbst werden die Inspekteure der UNESCO in Spa erwartet.
This label don't give money. UNESCO won't give money to protect or to restore the heritage.
Weltkulturerbe zu sein, bringt kein Geld. Im Gegenteil, wir müssen Geld zum Erhalt und zur Restaurierung historischer Gebäude aufbringen. Aber wir hoffen, dass die Anerkennung als Weltkulturerbe nicht nur Besucher anlockt, sondern auch Investoren, dass Spa neue Anziehungskraft bekommt. Wir wollen die Stadt weiterentwickeln, nicht nur für unsere Besucher, sondern auch hinsichtlich der Lebensqualität unserer Bürger. Sie sollen wieder stolz auf ihre Stadt sein. Das ist uns auch sehr wichtig.
Ja, hier haben wir das Nominierungsdokument. Das ist einfach ganz eindrucksvoll, das mal in physischer Form zu sehen, nachdem wir jahrelang darin digital gearbeitet haben. Das sieht man ja schon optisch. 6 Bände, 1400 Seiten.
Dr. Saarholz blättert durch das Konvolut. Es wirkt edel, auf Hochglanz getrimmt.
Dabei ist ganz wichtig, wir sind ein Gut, also nicht 11 aneinandergereihte einzelne Städte, sondern wir sind ein Gut, Great Spas of Europe. Und so schlägt sich das auch in den Nominierungsdokumenten nieder. Und natürlich sind innerhalb des Dokumentes auch immer Abschnitte über die einzelnen Städte, wie etwa Baden-Baden oder Bad Ems.
Hans-Jürgen Saarholz hat in Bad Ems die Funktion, die Anne Pirard in Spa bekleidet. Er ist verantwortlich für den Nominierungsprozess. Saarholz ist kein Arzt, wie man in einem Kurort vermuten könnte, sondern Historiker. Er empfängt im Heimatmuseum, das er leitet. Zwischen alten Messingbechern, Zinkwannen und Inhalationsgeräten, mit denen die Kurgäste das Wasser aus den Emser Quellen tranken, darin badeten oder es inhalierten. Hauptkriterien für die Anerkennung als Weltkulturerbe sind die Authentizität und die Integrität des Stadtbildes. Saarholz schlägt eine Landkarte auf.
Das ist eine ganz wichtige Karte, die einfach aufzeigt die Struktur des Kurortes. Das müssen alle Kurorte bieten. Es muss bestimmte Stadtviertel dazu geben, die sich rings um die Thermalquellen entwickelt haben. Also einmal das eigentliche Kurviertel im engeren Sinne, bei uns Kurhaus, Kursaal. Dann das gelbe hier Gebäude für die Unterkunft, also Hotels, Villen. Und dann ganz wichtig, die Kurlandschaft, also die umgebende Landschaft, das ist ja nicht einfach Wald, sondern das ist frühzeitig erschlossene Landschaft. Die Kurorte waren Vorreiter darin, die Landschaft zu erschließen mit Aussichtspunkten und so. Die Kurorte sind auch in der Regel in sehr schönen Umgebungen mit spektakulären Aussichten. Und da ist ganz wichtig eben diese enge Verbindung zwischen dem bebauten Ort und der unmittelbar umgebenden Landschaft.
Bad Ems ist ein Postkartenidyll. Jedenfalls von der Bederleibrücke aus betrachtet. Sie überspannt die Lahn, die zwischen den bewaldeten Hügeln des Westerwaldes am Nordufer und des Taunus im Süden meandert. Seit Zar Alexander II. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts mit seiner Frau Elisabeth, einer Deutschen, hier kurte, ist Bad Ems bei Russen beliebt. Anfangs bei Adligen, später bei Schriftstellern wie Fjodor Dostojewski und Iwan Turgenev. Heute kommen vereinzelt reiche Geschäftsleute. Ein Ausflugsdampfer schippert unter der Bederleibrücke durch. Eine Stimme vom Band erklärt die Sehenswürdigkeiten. An Bord 5-6 Fahrgäste. Auch auf der Promenade entlang der Lahn sieht man kaum Kurgäste.
Es liegt daran, dass die Kliniken auf der Höhe gebaut wurden und diese Höhe wird verbunden mit einer Kurwaldbahn. Aber die Leute, die in den Kurkliniken oben wohnen, die kommen auch nicht mehr in die Stadt runter, weil sie von morgens bis abends eigentlich Anwendungen haben. Die Kur ist ja auch sehr verkürzt worden und deshalb haben sie eigentlich keine Zeit, um hier in der Stadt einzukaufen.
Karin Pohlmann. Sie steht auf der Römerstraße, der Flaniermeile von Bad Ems. In ihrem Rücken der Saal des Kurhauses. Drinnen findet ein Klavierkonzert statt, mit vielleicht 15 Zuschauern. Karin Pohlmann blickt auf ein Schaufenster aus dunklem Glas. Dahinter das reinste Chaos. Papierbündel liegen verstreut herum, alte Büromöbel stehen kreuz und quer, dazwischen Trödel aller Art. Auf der verschmutzten Markise steht in verblichener Schrift Kurdrogerie. Das Geschäft hat einst Karin Pohlmanns Vater gehört. Als junges Mädchen hat sie dort hinterm Verkaufstresen gestanden.
1960 ist er hier in diese Drogerie eingezogen, also neu gebaut. Alles groß und sehr schön. Das war in den 60er Jahren hier jetzt sehr schön, sehr großartig. Auf der rechten Seite neben der Drogerie gab es eine große Buchhandlung. Und außerdem war hier im Kurgebiet ein Geschäft am anderen, Hutmacherin oder Schmuckladen oder Andenkenladen und Apotheke natürlich, auch ein sehr gutes Restaurant.
Heute ist nicht mehr viel davon zu sehen. Das Eiscafé Kolonnade hat längst dicht gemacht. Das Literaturcafé daneben ist nur am Sonntagnachmittag geöffnet. Ein paar Antiquitätenläden halten durch und ein Sanitätshaus. Es wird gerade beliefert mit Dusch- und Toilettenrollstühlen.
Die Kur ist ja auch ein bisschen verpönt worden, nachdem die ganze Gesundheitsreform ja ordentlich Eingriff genommen hat. Alle 2 Jahre durfte man früher eine Kur beantragen. Das fällt heute total weg und man hat Angst, den Arbeitsplatz zu verlieren, wenn man 4 Wochen kurt und das alle 2 Jahre. Das hat natürlich einen großen Einbruch in Bad Ems gebracht.
Der Einbruch lässt sich datieren. Aufs Jahr 1996. Die Krankenkassen ächzten damals unter den Kosten fürs Kursystem. Gesundheitsminister Horst Seehofer setzte den Rotstift an. Kuren wurden von 4 auf 3 Wochen verkürzt. Genehmigungen erschwert. Patienten mussten Urlaubstage für Kuren opfern und höhere Zuzahlungen leisten. Binnen Jahresfrist gingen die Übernachtungen in Bad Ems um 1/3 zurück, von 333.000 auf 224.000. Ein Schicksal, das die meisten deutschen Kurbäder erlitten und von dem sich viele bis heute nicht erholt haben. In Bad Ems hat sich die Besucherzahl zwar wieder um die 300.000 eingependelt, aber es kommt eine andere Klientel. Statt Arbeitnehmern, die sich auf Kosten der Krankenkassen eine Auszeit nehmen, mit Kurschatten, gelegentlichen Anwendungen und dem unbedingten Willen, sich zu amüsieren, sind es vor allem Rekonvaleszenten. Und die gehen weder viel aus noch viel einkaufen.
Also mir tut es schon weh. Schade, aber das ist der Lauf der Zeit.
Karin Pohlmann betritt den Kursaal, ein wahres Prunkstück. Die Eingangshalle ist Marmor gefliest. Kandelaber spenden warmes Licht, antike Sessel laden zum Verweilen ein. Der Saal wurde in Form einer Basilika errichtet. 32 rötliche Marmorsäulen tragen ein Galeriegeschoss und eine kunstvoll verzierte Kassettendecke.
Es gab Bälle, es gab hier Konzerte, also Bad Ems war der Nabel der damaligen Welt und hier trafen sich die Sterne und Sternchen der damaligen Zeit. Das kann man sich heute nicht mehr vorstellen, aber es war so.
Wo Jacques Offenbach einst seine Opera Buff uraufführen ließ, seine komischen Opern und die Pianistin Clara Schumann konzertierte, werden heute Abend die neuen Kurgäste begrüßt mit einer Flasche Wasser und einem Vortrag über die Geschichte von Bad Ems. Eine von ihnen ist Christa aus dem Bergischen Land. Ihren Nachnamen möchte sie nicht nennen.
Ich bin hier in der Reha-Klinik und werde behandelt aufgrund einer Hüft-OP. Und der Ort gefällt mir. Was besonders mir gefällt, ist, dass man an der Lahn sitzen kann. Die Klinik hat einen direkten Zugang sozusagen zur Lahn, dass man da gemütlich sitzen kann, lesen kann, gucken kann. Das ist schon sehr schön.
Bad Ems an der Lahn, nicht an der Ems, wie der eine oder andere meinen könnte. Ja, abgeleitet vom Namen her, gehört sicherlich zu den schönsten Urlaubsgebieten Deutschlands.
Die Begrüßung der neuen Kurgäste ist eine Tradition in Bad Ems. Außer Christa verlieren sich noch 4 weitere Frauen und ein Mann im riesigen Kursaal. Alle in ihren 70ern, alle nur eingeschränkt mobil. Karin Pohlmann seufzt.
Wir setzen natürlich auch ganz groß auf die Great Spas of Europe, dass wir im nächsten Jahr alle eingetragen werden und aufgenommen werden in das Weltkulturerbe. Das würde für Bad Ems bestimmt nochmal einen Schwung nach oben geben, hoffentlich.
Im Gegensatz zu Bad Ems ist Baden-Baden belebt, sehr belebt sogar. Radfahrer fahren über die Lichtenthaler Straße im historischen Zentrum. Fußgänger flanieren, Sonnenanbeter ruhen in den Liegestühlen vor dem Springbrunnen auf dem Leo, dem Leopoldsplatz. Gefühlt sind die Kurgäste 30 Jahre jünger als in Bad Ems. Das Publikum ist international. Frauen in Niqabs oder Kimonos, Männer in Pluderhosen oder Kilts. Man spricht Arabisch, Japanisch, Englisch, Russisch, Spanisch, unter anderem. Die Lichtenthaler Straße und ihre Seitengassen sind verkehrsberuhigt. Eine edle Boutique reiht sich hier an die nächste. Ein Grand Hotel mit makellosen Fassaden, schmiedeeisernen Balkonen und raumhohen Fenstern ans andere. An einer Ecke spielt ein Kammerorchester Songs von Coldplay und den Beatles, Straßenmusik à la Baden-Baden. Auch Baden-Baden liegt in einem langgestreckten Tal. Die Kurbäder befinden sich auf halber Höhe. Die moderne Caracalla-Therme, die so auch in Berlin, Hamburg oder München stehen könnte. Und das historische Friedrichsbad, das einen 2,5-stündigen Badegang mit sanften Temperaturwechseln anbietet. Im stuckverzierten Renaissance-Saal im ersten Stock sitzt Hermann Wittig. Vor einem frühen Foto. Es zeigt Männer in Anzughosen, Hemd und Weste, mit Schlips und Kragen und gewaltigen Schnäuzern beim Stemmen von Hanteln.
Damals, 1884, war das das erste Fitnessstudio in Deutschland. Die Gerätschaften haben sich eigentlich groß nicht geändert, aber das Outfit der Trainierenden hat sich schon wesentlich verändert. Ja.
Hermann Wittig ist in den 1970ern nach Baden-Baden gekommen. Er hat in verschiedenen Funktionen im Bäderbetrieb gearbeitet. Heute leitet er die Thermen. Wittig hat miterlebt, wie sich Baden-Baden Anfang der 1980er Jahre zu einem radikalen Schritt entschloss. Als die ersten Gesundheitsreformen griffen, beschloss Baden-Baden, statt weiter auf Kassenpatienten, verstärkt auf Selbstzahler zu setzen.
Wir standen da ziemlich im Kreuzfeuer in der Öffentlichkeit. Die Alternative wäre gewesen, dass man das einfach alles so versucht hätte aufrechtzuerhalten. Aber letzten Endes wäre das zu Lasten der Kunden gegangen. Ich möchte Ihnen ein kurzes Beispiel geben. Wir haben ja hier im vierten Obergeschoss riesige Marmorbadewannen, die dort eingelassen sind. Dort gab es dann Sauerstoffbäder, CO2-Bäder, also klassische Einzelanwendungen. Nur sowas ist halt von der Kasse minimal bepreist, sodass man das Ganze überhaupt nicht mehr wirtschaftlich betreiben konnte. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt, die Gesellschaft hat sich ja auch komplett verändert. Bis Anfang der 80er war es einfach noch die klassische Industrie, die zur Kur kam, also die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und dann mit dem Wandel der Arbeitswelt, wo die körperliche Arbeit nicht mehr so in dem Vordergrund steht, hat sich das Verhalten der Kunden, die Ansprüche der Kunden auch verändert. Heute ist es so, dass der Gedanke der Entspannung, der Erholung im Vordergrund steht, damals der medizinische Aspekt.
Wer zu uns kommt, schätzt vor allem das Naturerlebnis und die kulturelle Vielfalt, zitiert Nora Waggershausen, die Geschäftsführerin der Kur- und Tourismus GmbH aus Gästebefragungen. Mit im Schnitt 2,4 Tagen werden die Aufenthalte immer kürzer, dafür kommen Gäste häufiger. Im Jahr 2016 hat Baden-Baden bei den Übernachtungen erstmals die Millionengrenze geknackt. Seitdem liegen die Zahlen konstant darüber. Hinzu kommen Kongresse und Tagungen. Mit dem Treffen der Finanzminister der G20, der 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer, im Jahr 2017 als Höhepunkt. Zum Gipfel hat die New York Times Baden-Baden einen Artikel gewidmet. Überschrift: The Belle Epoque meets the Age of Instagram. Alles gut also in Deutschlands kleinster Weltstadt, wie Baden-Baden für sich wirbt.
Was heißt alles gut? In welcher Stadt ist alles gut?
Lisa Pötschki sitzt in ihrem Büro im Rathaus von Baden-Baden. Das Rathaus sieht aus wie ein Hotel. Um einen lauschigen Innenhof gruppieren sich je zwei ocker- und malvenfarbene Flügel, stuckverziert mit schmiedeeisernen Balkonen. Lisa Pötschki ist die Stadtplanerin von Baden-Baden und leitet die Stabsstelle für die Bewerbung zum Weltkulturerbe.
Ich glaube, also wer heute zum Beispiel keine Verkehrsprobleme hat in einer Stadt mit Touristen, das gibt eigentlich kaum. Oder wer natürlich auch einen Entwicklungsdruck hat in einer attraktiven Stadt, natürlich gibt es das bei uns. Wir haben eine große Menge an historischer Bausubstanz, wir haben historische Villengebiete, wir haben attraktive zentrale Lagen innerhalb der Stadt hier und wir haben eine große Nachfrage nach Immobilien, die für unterschiedlichste Zwecke genutzt werden möchten, entweder für den Dienstleistungssektor oder zum Wohnen zum Beispiel. Und da muss man schon gut aufgestellt sein, um mit angemessenen Mitteln darauf reagieren zu können.
Dass Baden-Baden in dieser Hinsicht gut aufgestellt ist, daran lässt Lisa Pötschki keinen Zweifel. Bettenburgen, wie sie viele andere Kurbäder für Kassenpatienten hochziehen ließen, hat es hier nicht gegeben. Das hat schon früh eine Bauordnung verboten. In den 1970er Jahren wurden die Villenviertel ausgeweitet, die sich an die Innenstadt anschließen. Eine Erhaltungssatzung schützt historische Bauten. Eine Gesamtanlagenschutzsatzung stellt das historische Zentrum unter Denkmalschutz. Lisa Pötschke tritt ans Fenster. Von hier oben genießt man einen fantastischen Blick über die Stadt. Über den Kurpark an der Oos mit Kur- und Trinkhalle und dem Spielcasino, in dem der russische Schriftsteller Fjodor Dostojewski sein letztes Geld verzockte, was ihn zum Roman Der Spieler inspirierte. Dostojewski, Jack Offenbach, Clara Schumann, es sind immer dieselben Namen, die einem in den Great Spas of Europe begegnen. Kein Wunder, sagt Lisa Pötschki.
Es gab zum Ende des letzten oder des vorletzten Jahrhunderts gab es etwa 1500 Bäderstädte in Europa. Einige davon haben eine besondere Bedeutung, eine herausragende Bedeutung gehabt, weil die nämlich europäisch miteinander vernetzt waren, eine internationale Klientel auch hatten, ein internationales kulturelles Angebot hatten, etc. Diese Kurstädte waren auch die Geburtsorte des Tourismus. Es hat sich eine sogenannte Gesellschaftskur entwickelt, die sich quasi nicht mehr nur um das Baden, also um die Badekur kümmerte, sondern eben um das auch das ganze gesellschaftliche Leben rundherum.
Im Grunde wächst hier also etwas zusammen, was einmal zusammengehörte. Das ist gut, sagt Lisa Pötschki. Zweifel, dass die Great Spas of Europe das begehrte Prädikat erhalten werden? Keine Spur.
Man wird nicht Welterbe, man ist es.
Tom Noga über die Spas of Europe.
Mehr von der Reportage hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS. Mehr von der Reportage hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.